dir hergehen, und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen, und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit dem Finger zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet ward. Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne. Also die Juden sind verzweifelt. Sie sind aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekommen. Eigentlich haben sie lang drauf gesehnt und sich gefreut. Und jetzt sind sie zurück und es gibt wieder die gleichen Probleme wie vor der Gefangenschaft. Die sozialen Verhältnisse sind schlecht. Die gleichen Probleme, wie sie kennen, ein Teil davon, warum sie eigentlich in die Gefangenschaft geführt worden sind. Sie bemüht sich so zu leben, wie es Gott gefällt und versteht nicht, warum Gott ihr Fasten nicht annimmt, warum das ihm nicht gefällt. Das ist so die Vorgeschichte zu dem Text heute Abend. Sie können es nicht begreifen und sie rufen Gott an, was ist los, was passt an unserem Fasten nicht. Und der Jesaja, der antwortet ihnen. Er erklärt ihnen, dass es Gott überhaupt nicht gefällt, wie sie fastet, dass es eigentlich gar nicht zusammenpasst, ja, dass sie an Fastentage ihr Vergnügen suchen, dass sie ihre Sklaven weiterarbeiten lassen, dass sie die unterjochen, dass es denen nicht gut geht, dass sie die Arbeiter schlecht behandeln. Er findet es nicht gut, Gott, dass sie streiten und hadern, dass sie traurig und gequält aussät. Alles das, sagt Jesaja, so hat sich Gott euer Fasten nicht vorgestellt. Wenn ihr nicht richtig fastet, dann könnt ihr es eigentlich bleiben lassen. Und jetzt kommt ein Vers von Jesaja, ja, das mir eigentlich eher ins Neue Testament dachte. Er fordert die Juden zur Nächstenliebe auf, 700 Jahre ungefähr vor Jesus. Das kommt zum einen, gebt dem Hungrigen Brot. Dann das Nächste, den Obdachlosen sollen sie ein Heim geben. Nackte begleiten. Und auch die Familie nicht vergessen. So als Familienvater ist es manchmal auch nach so einem Wochenende, wo man viel mit der Familie zusammen war, nicht so einfach, so viel mit der Familie zu machen. Aber er sagt, vergesst die Familie nicht. Und dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis und dein Dunkel wird sein wie die Morgenröte. Man kann sich das so vorstellen. Die Kerze, die man in einen dunklen Raum bringt. Wenn man, wenn es irgendwo dunkel ist und man bringt eine Kerze rein, dann wird nicht nur der Raum hell und die Leute, wo da drin sind, kriegen es hell, sondern auch mein Weg wird dann beleuchtet. Ich krieg für mich auch Helligkeit durch die Kerze, die ich jemand anders bringe. Der Text, den wir gerade lesen, ist so eine Art Rezept als Zusammenleben oder wie das Zusammenleben gelingen kann zwischen uns Menschen. Er sagt, ich kann Gott nicht lieben, wenn ich das verachte, was Gott am meisten liebt, nämlich meine Mitmenschen. Da passt irgendwas nicht zusammen. Und dabei wird eigentlich, ich habe was übersprungen. Bei allem, was man gehört hat, was man da machen soll, ist die Frage, nicht Geiz ist geil, wie es die Menschen dort gemacht haben. Sie haben ihren eigenen Vorteil gesucht, haben versucht, so viel wie möglich für sich rauszunehmen aus dem Leben, sondern die Nächstenliebe soll eigentlich ja, unsere Bedürfnisse und das, was wir eigentlich vorrangig immer für uns wollen, zudecken. Bei manchem werdet jetzt akut Warnglocke läuten. Wir sind doch schon so überlastet, was soll man noch alles machen? Es hört sich so an wie Vorstufe zum Burnout. Eigentlich vorprogrammiert, wie man das alles machen soll, Brot brechen, andere helfen und so weiter, sich um alle kümmern. Irgendwann wird es uns zu viel und es fliegt alles, die Ordnung, die wir da am Rande sehen, fällt über uns zusammen und es geht gar nichts mehr. Die Frage ist, Jesaja 58 für uns gesundheitsgefährdend? Geht es uns an unser Inneres, wenn wir das befolgen? Jesaja sagt es anders. Nicht Burnout, sondern Burn-up. Das Licht soll in uns aufbrennen. Die dunkle Umgebung, das, was ich vorher gesagt habe mit dem Licht, die Kerze, die mir andere bringen, macht es auch in uns hell. Und jetzt kommt es, ja, wie er es wahrscheinlich eher meint. Dem Hungrigen Brot zu brechen, meint nicht, backe für die ganze Welt, für alle Hungrige und ist selber nichts davon. Das meint auch nicht, lad Obdachlos in euer Heim ein, gebt ihnen euer Haus und schlaft selber unter der Brücke. Das ist nicht gemeint, es geht nicht um Selbstaufopferung, sondern um Menschlichkeit und Mitgefühl. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, aber auch nicht mehr. Es geht nicht darum, dass wir uns kaputt machen, um andere zu helfen, sondern es geht darum, und deshalb passt der Text auch so gut zu Erntedank, wir sollen mit anderen teilen, was wir von Gott geschenkt gekriegt haben. Und ich glaube, bei vielen sieht der Kühlschrank vielleicht so ähnlich aus. Es wird uns nicht arg schade, wenn wir ein bisschen von dem abgeben, was wir im Überfluss von Gott geschenkt gekriegt haben. In dem Text schreibt er, und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten, wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Also als Gärtner weiß man, wenn das Wasser fehlt, dann wächst nichts. Und so ist bei uns im Leben auch. Wenn bei uns das Wasser, das geistige Wasser fehlt, dann können wir auch nicht wachsen. Und Gott verspricht uns das. Ja, wenn wir mit unseren Mitmenschen so umgehen, wie er es uns empfiehlt, dann wird es aus uns rausfließen. Und es wird uns nicht zum Nachteil sein, dass wir andere was geben, sondern es wird uns eher zum Segen sein, dass wir von Gott noch viel mehr zurückkriegen, wie wir abgeben. Alles, was wir haben, haben wir von Gott geschenkt gekriegt. Oft ist man stolz auf sich, was man erreicht hat, was man alles geschafft hat, was man toll hinkriegt hat. Aber ich denke, ohne dass Gott sein Gelingen dazu tut, wird es uns nicht gelingen. Ihm gehört unser Dank. Jesaja gibt uns noch einen Tipp mit. Als zusätzliche Kraftquelle gibt es immer noch das Gebet. Wenn man mit Gott immer lebendiger Dialog ist, als er schreibt er auch von Schreien, man kann mit Gott auch hadern oder schreien oder laut sein, ist einfach besser, durchs Leben zu gehen, und zwar mit Höhe und Tiefe. In den Tiefen können wir Gott bitten, dass er bei uns ist. Und er sagt uns in dem Text zu, er wird hinter uns sein wie eine Wolke und uns schütze. Das hat mich ein bisschen an den Auszug aus Ägypten erinnert, wo Gott die Israeliten nach hinten einfach abgeschirmt hat gegen Feinde. So sagt es uns zu, er wird uns beschützen, wenn es uns schlecht geht. Und in der Höhe dürfen wir dann auch Gott danken. Nicht nur in der Tiefe dran denken, Gott, uns geht so schlecht, das und das passt nicht, sondern wenn es uns dann auch gut geht, dann einfach auch dafür danken. Wir haben gestern den Lichtschacht erweitert, dass wir den Brandschutzvorschriften gerecht werden. Und ich habe gedacht, ja, das graben wir schön draußen, dann ist der Jim gekommen, ihr müsst aufpassen. Da läuft eine Wasserleitung, die sollte man vielleicht nicht abreißen. Und das Kabel zur Garage hinüber, aufpassen. Er denkt, oh nein, mit dem Bagger. Und da einmal zu tief gräbt, ist alles weg. Die Wasserleitung haben wir gar nicht erwischt, also die läuft ganz anders wahrscheinlich, weiter drüben. Und das Kabel lief so geschickt, dass es auch gar nicht im Weg war. Einfach so Kleinigkeiten, wo man als selbstverständlich nimmt, aber ja, Gott hat es wahrscheinlich so gemacht. Einfach überlegen, wie war unser Tag heute, für was können wir Gott danken. Und er wird uns bestimmt nicht bloß ein, zwei Sachen einfallen, sondern eine ganze Menge. Und es kann sein, dass sich beim Danken die Perspektive ändert von uns. Nämlich, dass das Glas vielleicht nicht mehr halb leer ist, sondern halb voll. Wenn man darüber nachdenkt, was Gott uns jeden Tag schenkt und wenn uns da mit Sicherheit ziemlich viele Sachen einfallen, dann wird man sehen, unser Leben ist nicht nur halb leer, sondern wirklich halb voll. Und wahrscheinlich könnte es sein, dass wir draufkommen, es ist mehr wie halb voll. Es ist wahrscheinlich dreiviertel oder ganz voll ist unser Glas. Und ich denke, da können wir uns überlegen, ja, was wir davon abgeben können, von allem, was wir von Gott geschenkt gekriegt haben. Jetzt habe ich noch ein Lied. I can shell an. Wie ein Rapper, ein ziemlich bekannter Rapper, der nennt sich Sido, wie der das ja, beschreibt oder wie sein Dank an Gott aussieht. Vielleicht können wir uns ein Beispiel dran nehmen.
Der Raikin hat zu mir gesagt, ich soll mal was zum Erntedank sagen, aus der Sicht eines Landwirts. Wir leben ja in einer Wetterveränderung. Wir haben es alles mitgekriegt, wir haben milde Winter, trockene Frühjahr, wie dieses Jahr auch wieder, im Sommer starke Regen, Flatschregen und jetzt noch schöne Tage zur Ernte. Muss auch was Positives sein. Im Juni habe ich mit dem Raikin schon unterhalten über den Weizen. Oder das Weißwurstfrühstück war in der Kirche. Und da habe ich gesagt, wir hätten seit Jahren, die wir in der 1. Augustwoche Weizen dreschen, und so war es dieses Jahr auch wieder. Obwohl eigentlich alles anders ausgesehen hat im Frühjahr, die Trockenheit, es gab neue Krankheiten von Weizen, der Gelbwurst, wo massiv gekommen ist durch die Veränderung, aber die Ernte war trotzdem gut und war auch zur gleichen Zeit wie immer in der 1. Augustwoche. Hinter dem steht doch ein Geheimnis, Gottes Wirken. Und mir ist es aufgefallen im Lied von Matthias Claudius, das wir nachher auch noch singen, wir pflügen und wir streuen. Im 2. Vers, da formuliert er das so treffend, wie ich es auch empfinde. Da heißt es, er sendet Tau und Regen und Sonne und Mondeschein. Sachen, die ganz wichtig sind für die Natur. Und dann der 2. Satz, er wickelt seinen Segen gar zart und künstlich ein. Gottes Segen ist für uns nicht immer leicht erkennbar. Wenn man so die Bäume sieht, grün, irgendwann kommen die Früchte. Jetzt war Kartoffelernte und man sieht erst richtig, was rauskommt, wenn man die rausholt. Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal hat es viel Blätter, also man sagt Kartoffelkraut und wenig Kartoffeln, kann passieren. Da sage ich mir, Bauer, dann die Kartoffel ist ins Kraut geschossen. Die Kartoffel hat ihre ganze Energie, ihre Kraft in die Blätter gelegt, hat wenig übrig gehabt am Schluss. Also die Verpackung war super, aber die Ernte ist weniger. So ist doch für uns Menschen schwer zu erkennen, Gottes Segen, Gottes Wirken in unserem Leben, in der Natur, in dem, was Gott uns schenkt. Das ist immer ein bisschen verpackt, wie es hier der Matthias Claudius sagt. Er wickelt seinen Segen gar zart und künstlich ein. Künstlich. Zu mir hat jemand gesagt, Kunst, das kommt von Können. Und hat mir irgendwie wirklich kennen. Wohl, das ist so. Und deswegen kann man auch sagen, wenn man die Natur so beobachtet, das ist ein Wunder. Da steht der Könner dahinter. Jemand, der das kann. Der alles recht gemacht hat. Aber ich denke, der Hauptgrund, warum das so ist, ist die Verheißung, die im Mose ja steht, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte. Ich denke manchmal, das ist die einzige sichere langfristige Wettervorhersage, die wir haben. Alle anderen waren schwierig. Zu mir hat jemand gesagt, vor 4 Wochen, nach dem Monat der Kalender müsste das schönste Wetter sein, hat aber jeden Tag geregnet. Und hier haben wir Vorhersage, auf die wir uns 100% verlassen können. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte.
Ja, Karl, vielen Dank. Und es wird nicht aufhören. Ja, hat Gott verheißen, Saat und Ernte wird nicht aufhören. Ich habe eine Frage. Wer hat gestern für das Essen gedankt? Gibt es jemand unter uns? Kann man so ein bisschen hier so mal ein bisschen Bewegung? Ja? Einfach für das Essen Gott gedankt. Einige, ja? Wunderbar, fast alle. Wer hat gestern für Gesundheit gedankt? Für seine Gesundheit, dass es ihm so geht oder noch geht, wie es ihm geht? Wow, nicht nur alte Leute, auch junge. Klasse. Wer hat für Frieden Danke gesagt? Dass wir, ja? Wer hat dafür Danke gesagt, dass er Kleidung hat? Gute Kleidung, schön. Oder auch für gute Beziehungen in der Nachbarschaft, mit Kindern, mit Eltern, mit Enkeln. Ich habe mal einen Satz gehört, was wäre, wenn du heute nur mit dem aufwachst, wofür du gestern Danke gesagt hast? Hat in mir viel ausgelöst, dieser Satz, ja? Was wäre, wenn du heute nur mit dem aufwachst, wofür du gestern Danke gesagt hast? Wenn Gott diese Dankbarkeit als Motivation nehmen würde, uns wieder zu segnen mit diesen Dingen, wofür wir Danke gesagt haben. Ganz so ist es nicht. Gott gibt mehr. Im Psalm 36, ich möchte uns drei Verse vorlesen. Wie köstlich ist deine Güte, Gott? Ja, seine Güte, dass er mehr gibt als das, was wir bewusst beachten. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Sie werden satt. Sind wir alle satt? Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses. Und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Das Zweite, das geht um das innerlich Sattsein, um das Frohsein, Zufriedensein, glücklich sein. Denn, das ist die Begründung, denn bei dir ist die Quelle des Lebens. Gott, bei dir ist die Quelle des Lebens. Bei dir ist all das, was wir für unser Leben und für das Leben der anderen brauchen. Erntedankfest heißt für mich immer wieder, ein Jahr ist rum. Für mich ist das nicht so Silvester, Neujahr, für mich ist das irgendwie Erntedankfest. Ein Jahr ist rum und das heißt, wir sind reicher, ein Jahr reicher an Erfahrungen. An Erfahrungen des letzten Jahres. Und das sind Erfahrungen ganz verschiedener Art. Und der Psalm 36 spricht davon, Erfahrungen mit schlechten Menschen. Erfahrungen, ja, von Augenblicken, wo man auf einmal in Staunen kommt über Gott. Nicht das, was Gott tut, sondern das, wie er ist. Wo uns das plötzlich groß wird und wir anfangen zu staunen. Wow, so ein Gott habe ich, ist bei mir, hat er versprochen. Dann aber auch diese vielen Augenblicke, wo wir das erleben, Gott ist an meiner Seite, seine Güte, die reicht wirklich so weit der Himmel ist. Das ist wirklich so, auch wenn ich versage, seine Güte reicht und er gibt. Und auch Erfahrungen von Gebet. Ja, dass wir gebetet haben, gebeten haben für etwas und Gott hat geantwortet. Nicht immer ja, sofort, bitteschön, ja. Vielleicht auch, aber vielleicht auch nein. Vielleicht auch jetzt noch nicht. Hab Geduld. Aber Gott hat geantwortet. Dass Gott gut führt, erkennen wir oftmals im Nachhinein. Ja, wenn wir so mittendrin sind, dann denken wir oft, Gott, wo bist du? Warum geht das nicht schneller? Du kannst es doch, du hast alle Macht. Es ist doch kein Problem für dich. Das erste Lied, was das Singteam gesungen hat, ich möchte, dass du uns die zweite Strophe nochmal zeigst. Ne, das ist die erste. Der Wind nahm uns den Atem. Ja, vielleicht, nicht vielleicht, ich denke, wir alle kennen solche Situationen aus dem letzten Jahr, wo der Wind uns den Atem nahm, der Wind, der von vorne kommt, wo wir dachten, es geht nicht mehr weiter. Oder wo wir dachten, er fliegt, er schiebt uns weg. Ich weiß noch, jetzt von meinen Eltern hier sind, fällt mir gerade ein Erlebnis, als ich habe euch erzählt vom Kirchbau in Wendorf, da war mal Wind, der hat mich weggepustet. Nicht ganz weg, ich bin ja noch da, aber gepustet, richtig, und ich bin ein Stück geflogen. Ja? Ich denke, solche Situationen gibt es jedes Jahr wieder, wo wir denken, wo ist der Halt? Vergeblich suchten wir nach festem Stand. Ich weiß nicht, wer klettert oder geklettert ist früher, ja, wo man dann sucht, irgendwo, dass man hängen bleibt mit den Fingern oder mit den Füßen, um die anderen Glieder nachzuziehen und so Schritt für Schritt zu gehen. Wir wirbelten und kämpften und kamen doch nicht vom Fleck. Es ging einfach nicht weiter, als wenn du im Sand wühlst. Oder mit dem Kanu gegen Wind paddelst. In der Frankreich Freizeit, ja, unter der Brücke durch. Es ging fast nicht vom Fleck. Und dann plötzlich, da merkten wir, du reichst uns deine Hand. Ja, wenn du das gemerkt hast im letzten Jahr, eine wunderbare Erfahrung. Plötzlich gibt es irgendwo einen festen Punkt, wo du merkst, hier ist Sicherheit. Von hier aus kann ich mich weiter fortbewegen. Bitte die dritte. Und dann im Nachhinein sehen die Situationen oft ganz anders aus. Der Regen ließ das wachsen, was fast vertrocknet war. Ja, wo wir dachten, es wird nichts mehr. Ist nicht nur in der Landwirtschaft so, dass die Pflanzen plötzlich wieder kommen. Dass auch im Leben oft so Situationen gibt, da denkst du, es geht nichts mehr, es sind Dürrezeiten, es ist leblos, alles hängt runter. Meine Blumen, wenn ihr reinguckt, da unten bei meinem Büro, die lassen manchmal so hängen, weil ich vergesse zu gießen. Ja? Aber wenn man die wieder gießt, die kommen wieder. Das ist erstaunlich, die kommen wieder. Und so auch hier, was wir schon aufgegeben, das blühte wunderbar. Wo wir im Laufe des Jahres vielleicht dachten, alles vorbei. Neue Krankheiten im Weizen und dann trotzdem gute Ernte. Das ist unser Gott. Und in der letzten Strophe heißt es denn, es war ein gutes Jahr, denn du warst bei uns, denn du warst uns bei jedem Wetter treu. Ja, darum geht es. Gott ist mit uns. Und aus dieser Erfahrung heraus soll jetzt neuer Glaubensmut wachsen fürs neue Jahr. Dass wir mit diesen Erfahrungen ins neue Jahr gehen. Und da sind wir bei dem, worüber Michael gepredigt hat, worüber ich letzten Sonntag gepredigt habe. Einfach, ja, sorglos Gott vertrauen. In dem Wissen, er wird schon machen. Die Dinge, die wir nicht machen können, er wird schon machen. Und damit wir frei sind, Gutes zu tun. Und Gott, der in diesem Jahr treu war, der in diesem Jahr gegeben hat, er wird auch im nächsten Jahr treu sein und wird im nächsten Jahr geben. Glaubende Dankbarkeit kann loslassen. In Kirgisistan, da gibt es so einen kurzen, prägnanten Satz, den kann man gar nicht so übersetzen. Aber er prägt das Leben dort, also jedenfalls in unseren Gemeinden, wo das Leben ja viel schwerer ist als hier. Die sagen, Dankbarkeit, dankbar sein und handeln, ist die Anzahlung für einen neuen Segen. Also Gott sucht Leute, die dankbar das benutzen und verteilen, was sie von Gott bekommen. Und das ist sozusagen die Anzahlung für einen neuen Segen, das Gott wieder gibt. Gott hat uns so reich beschenkt. Lasst uns das nicht vergessen. Und denkt an das schöne Bild hier von einem vollen Kühlschrank. Ja, Gott hat uns beschenkt. Und lasst uns einfach offen sein, wo Gott möchte, dass wir Dinge weitergeben. Es sind oftmals gar nicht die materiellen, es ist oftmals auch unsere Zeit, unser Interesse, unsere Zuwendung. Ich möchte beten. Du hast das Jahr gekrönt mit deinen Gaben, hast unser Wachsen mit Liebe gelenkt. Du gabst uns das, was wir nötig haben. Du hast uns wirklich reich beschenkt. Und dafür danken wir dir, himmlischer Vater, dass du mit einem jeden von uns gewesen bist, in einer jeden Situation, in jedem Augenblick. Und du hast uns beschenkt mit deiner Güte, die grenzenlos ist. Du warst uns auch treu in den Zeiten, wo wir vielleicht gehadert haben, gezweifelt haben, wo es uns innerlich gar nicht gut ging. Deine Güte hat uns nicht verlassen. Und du selber bist bei uns gewesen bis auf diesen Tag. Und du wirst es auch in Zukunft sein.